Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Dein Rezept fürs Leben. Mein Name ist Danny Neidl und ich freue mich auf eine neue Episode voller Leidenschaft für die Pharmazie. Und heute reisen wir nach Brandenburg in die Universitätsstadt Cottbus. Auf dem Marktplatz steht ein grünes und barockes Haus. Es ist mehr als 400 Jahre alt, hat einen Stadtbrand größtenteils überstanden und ist überhaupt ganz einzigartig. Seit 35 Jahren ist dort das Apothekenmuseum beheimatet und lässt die Besucherinnen und Besucher in die pharmazeutische Welt der letzten zwei Jahrhunderte eintauchen. Ein besonderer Schwerpunkt ist dabei die Arzneimittelversorgung in der ehemaligen DDR. Nicht nur die Offizien, sondern auch die große Auswahl an Arzneimitteln und umfangreiches Dokumentationsmaterial liefern einen guten Eindruck von 40 Jahren Apothekenarbeit von Kap Arkona bis Suhl. Die gute Seele des Hauses ist Pharmazieingenieurin Annette Schiffner, die seit 1997 das Museum mit unglaublich viel Liebe und unglaublich großem Engagement leitet. Und heute stellt sie ihr Herzensprojekt und Lebenswerk in unserem kleinen Podcast vor. Herzlich willkommen, Frau Schiffner.
Herzlich willkommen.
Ich freue mich sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben. Vielleicht zum Anfang, warum sollte jeder und jede, die sich so ein wenig für die Pharmazie und das Apothekenwesen interessiert, mindestens einmal im Leben das Apothekenmuseum besucht haben?
Ja, wir zeigen hier, wie Sie schon erwähnt haben, die letzten zwei Jahrhunderte Apothekengeschichte. Und das Museum ist im Ganzen so aufgebaut, als ob der Apotheker gerade Mittagspause macht. Und Sie dürfen mal hinter den Handverkaufstisch in die Rezeptur schauen, im galenischen Labor nach dem Rechten schauen. Und dann würde er wiederkommen und könnte, wenn er wollte, auch gleich wieder weiterarbeiten.
Gibt's, bevor wir zur Geschichte des Museums kommen, gibt's ein Lieblingsobjekt oder ein besonderes Ausstellungsstück, was warum auch immer ihm besonders am Herzen liegt?
Naja, es ist irgendeinerweise schon diese DDR-Offizien, weil das ist eigentlich der einzige Raum, in dem ich selbst auch gearbeitet habe. Alles andere erzähle ich ja auch, was ich mir angelesen habe oder was man mir erzählt hat. Und das, man taucht so ein bisschen in seine Geschichte ein beim Erzählen.
Die Antwort auf die Frage, wie alles begann, ist eng mit der Geschichte der Löwenapotheke Cottbus verbunden. Ich glaube, ich komme auf 450 Jahre von 1568 bis 1984, das unter dem Namen Löwenapotheke oder zum Schluss glaube ich nicht mehr unter dem Namen, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber was oder wer ist die Löwenapotheke? Was muss man wissen, bevor man das Apothekenmuseum besucht, um zu wissen, warum ist die Löwenapotheke hier so ein zentral, das ist der Name?
Also die Löwenapotheke war die erste Apotheke von Cottbus, 229 Jahre Alleinherrscher im Umkreis von 25 Kilometern aufgrund des Exklusivprivilegs und hat bis 1984 als Apotheke gearbeitet, sage ich mal. Die Häuser wurden dann vorgesehen für das erste Museum, Apothekenmuseum in der DDR. Herr Gerasch aus der Nordapotheke hat über 20 Jahre gesammelt und man suchte einen Platz, um das auszustellen. Und da das Haus in einem furchtbaren baulichen Zustand war, wurden alle Apotheken des Bezirkes Cottbus damals verpflichtet, diese bauliche Sanierung zu übernehmen. Und man hat geschafft, am 1. Juni 1989 das Apothekenmuseum zu eröffnen.
Wir kommen gleich nochmal auf diese wirklich einzigartige und besondere Geschichte, vielleicht nochmal zum Gebäude, das grüne barocke Haus auf dem Marktplatz. Ein sehr, sehr schöner Marktplatz, gleichzeitig ein sehr, sehr schönes Haus. Hat offensichtlich wirklich einen Stadtbrand überstanden und ist mehr als 400 Jahre alt. Und wenn ich es richtig gelesen habe, steht es auch unter Denkmalschutz, richtig?
Ja, es ist also mit einem Vorderhaus, mit der Offizin und einem galenischen Labor- und Arzneikeller schon 1568 da gewesen. Und nach diesem schlimmen Stadtbrand 1671 mit einem Zwischenbau und einem Fachwerkhaus ergänzt worden, sodass heute vier Häuser hintereinander stehen. Vorn so schmal wie möglich, dafür musste man Steuern zahlen und nach hinten so weit wie möglich. Und diese vier Häuser haben dann nochmal, oder das Vorderhaus hat zur Bekrönung diesen Staffelgiebel um 1800 bekommen. Und heute wird sie bekrönt noch durch die Hygeia, die griechische Schutzgöttin der Apotheker, und damit dann in goldenen Lettern noch Apotheke, also wir sind eigentlich nicht zu übersehen hier am Marktplatz.
Das Besondere ist, glaube ich, tatsächlich, dass wenn man reinkommt, denkt man, es ist ein Haus, ich besuche ein Museum. Das, was Sie mit den vier Museen ansprechen, vier Häusern ansprechen, ist was Besonderes. Das muss man, glaube ich, erst verstehen, damit man nicht die falschen Erwartungen hat, wenn man hier reinkommt. Ne?
Also wir haben uns angewöhnt, das nicht vorher zu sagen, weil das könnte auch abschrecken, Führung durch vier Häuser. Wir sagen immer so ein bisschen, wenn wir sie gefangen haben, sagen wir es ihnen. Und es gibt Leute, die gar nicht so lange eigentlich bleiben wollten und dann aber so nach anderthalb oder zwei Stunden sagen, auch schon zu Ende. Also man muss sie eintauchen lassen. Man muss uns kennenlernen, sage ich mal, um zu wissen, was hier geboten wird.
Und das ist eine ganze Menge und sehr, sehr eindrucksvoll. Wer ist denn der Eigentümer des Hauses?
Ja, der Eigentümer war ja vor der Wende das Apothekenwesen des Bezirkes Cottbus und das gab es ja dann nicht mehr und da wurde die Stadt Eigentümer. Und 1994, nach vielen Querelen, Schließung, Entlassung, Wiedereinstellen, hat man einen Vertrag mit der Stadt geschlossen. Sie zahlt, was am Haus ist und ein Verein, der 1994 gegründet wurde, betreibt ihr das Museum. Bei dem sind wir angestellt.
Kann man ein konkretes Datum benennen oder ein konkretes Ereignis, wann die Idee geboren wurde, hier ein Museum zu errichten, beziehungsweise wann die Entscheidung getroffen wurde? Ist da bekannt, wie es dazu kam, zu sagen, wir machen jetzt hier ein Museum? Oder gab es da einen Apotheker, der gesagt hat, also das geht jetzt nur hier, wir müssen das machen und dann daraufhin zugearbeitet hat?
Also der Gedanke, pharmaziehistorische Sachen zu sammeln, der ist schon Mitte der 60er Jahre entstanden. Der Herr Gerasch war hier Praktikant in seiner Apothekerausbildung und hat von dem alten Apotheker noch diese Sachen so ein bisschen mitbekommen. Und er war dann Revisor im Bezirk Cottbus und hat dadurch viele Sachen gesehen, die weggeschmissen worden wären, kaputt waren und hat das erstmal zusammengetragen. Und man suchte einen Ort, wollte eigentlich nach Peitz in die Adlerapotheke gehen. Da waren die Besitzverhältnisse nicht geklärt und dann hat man sich für dieses Haus entschieden. Und im Endeffekt, sage ich mal, dieser Herr Gerasch, damals dann der Kreisapotheker und der Bezirksapotheker, das sind sozusagen die Väter des Hauses. Also der eine hat gesammelt und das Konzept erstellt, die anderen haben es abgesichert in dieser Zeit, sage ich mal. Und dann eben alle Apotheken des Bezirkes, die, wenn ein Gewinn da war, ihn im Endeffekt hierher gegeben haben.
Vielleicht wie die Hörerinnen und Hörer, die die Begriffe aus der DDR-Zeit nicht so kennen, Bezirks- und Kreisapotheker, können Sie das ganz kurz erklären? Was ist das gewesen?
Also wir hatten ja nicht die Bundesländer, sondern die Bezirke. Und für den gesamten Bezirk Cottbus, der sich so ein bisschen über Halbbrandenburg erstreckt, sage ich mal, da gab es einen Bezirksapotheker und dieser Bezirk war in Kreise unterteilt und dort wieder einen Kreisapotheker, der sozusagen die Geschicke der staatlichen Apotheken hier geleitet hat.
Genau, das ist wichtig zu verstehen, dass es im Prinzip ein staatliches Apothekenwesen gab, das nicht wie heute viele private Apotheken, sondern letztendlich ein gemeinsames System. Kann man sagen, wie viele Objekte hier es im Museum gibt? Gibt es da eine Anzahl oder kann man das gar nicht bemessen? Und wo kommen die denn alle her? Also es ist ja ein umfangreicher Schatz, den Sie ja haben. Wie kommen Sie daran?
Das ist im Endeffekt zu, würde ich sagen, 80% vor der Wende in diesen Apotheken zusammengetragen worden. Es sind Einrichtungen, wir sitzen hier zum Beispiel in der Adlerapotheke Peitz von 1931. Im Vorraum befindet sich die Apotheke aus Übigau um 1830. Die DDR-Apotheke, die Führung am Ende oder die Führung beendet, stammt aus Ferbedin. Das war gar nicht so einfach, die zu bekommen. Die ist erst nach der Wende zu uns gekommen, weil in DDR-Zeiten hat keiner daran gedacht, eine DDR-Apotheke auszustellen. Und heute haben wir oft Angebote von pharmazeutischen Gerätschaften, Büchern aus DDR-Zeiten. Und die wirklich wertvollen alten Sachen, die will natürlich jeder verkaufen irgendwo. Das ist nicht so einfach. Wenn da wirklich mal ein Angebot kommt, das ist also ganz besonders, wenn jemand so etwas schenkt. Denn der Verein ist nicht in der Lage, so eine Sachen zu kaufen.
Ich hätte tatsächlich eher anders vermutet, dass halt, wenn man jetzt eine Apotheke schließen muss, aus welchen Gründen auch immer, oder im Prinzip Inventar wechselt, vielleicht machen wir es ein bisschen positiver, dass man dann gern was zur Verfügung stellt. Und ich hätte dann gedacht, dass Sie Schwierigkeiten haben zu sagen, wo kriege ich jetzt die Räume her? Außerdem ist das wirklich hat das einen besonderen geschichtlichen Wert? Das mag ja der Einzelne, der seins wechseln muss, für den hat es einen Wert, aber vielleicht museal hat es da nicht so einen großen Wert, dass sie da eher vor schweren Entscheidungen stehen. Aber dass das teilweise auch eine finanzielle Herausforderung sein kann, das hätte ich mir gar nicht so vorstellen können.
Also die Sachen, die jetzt aus Apotheken kommen, die geschlossen werden oder die den Besitzer wechseln oder was auch immer, das sind meist Gegenstände aus DDR-Zeiten, die größtenteils schon da sind. Deswegen kann man trotzdem gerne immer hier anfragen und wir gucken, haben wir das schon oder kann man das noch irgendwo räumlich unterbringen. Das Museum ist im Grunde genommen voll. Also wenn jetzt jemand sagt, ich habe hier eine schöne Gründerzeiteinrichtung, dann müssten wir sagen, wir haben keinen Platz. Ja, und diese Schaustücke, diese besonderen ganz alte Bücher oder Gefäße, Fayancen und sowas, das da möchte der meiste Geld für haben, nicht?
Die Idee des Umbau der Apotheke zum Museum, wie groß war denn, wir reden ja noch über Zeiten, auch wenn es dem Ende nahe ging, der DDR, wie groß war denn die Unterstützung fort? Weil häufig ist es ja so die Geschichte lässt man gern mal liegen, wenn wir mit dem aktuellen Geschäft oder den Tätigkeiten genug zu tun haben. Gab es da eine große Unterstützung der Apothekerinnen und Apotheker hier aus der Region oder musste viel argumentiert, viel geworben werden?
Ich denke beides. Also es gab Unterstützung, aber nicht die ganz große sicherlich. Und dann spielt das natürlich eine Rolle, dass es ein staatliches Apothekenwesen gewesen ist. Also ich glaube, man war sehr stolz, das erste und einzige Apothekenmuseum in der DDR zu eröffnen. Es sollte ja in Wismar eins entstehen, in Berlin. Ich glaube, in Erfurt sollte auch eins entstehen, ja. Da ist es nicht zugekommen, weil einfach wahrscheinlich diese eine Person gefehlt hat, die das so vorantreibt, dass es
dann auch umgesetzt auch wird.
Umgesetzt wird, ja.
Mit viel Leidenschaft, aber eben auch viel Fleiß, weil das ist, glaube ich, viel Arbeit. Wenn ich es richtig gelesen habe, ist dieser Altmarkt kurz vor Ende der DDR von 80 bis 87 nochmal modernisiert worden. Aber die Löwenapotheke nicht, stimmt das?
Also der Altmarkt ist unter Denkmalschutz gestellt worden, mit unserem Haus auch. Und wir sind das letzte Haus, was fertig geworden ist, kurz vor 89. Also angefangen hat es, glaube ich, mit der Sanierung in den Anfang 80er Jahren. Und wir sind sehr stolz drauf. Wir sind das einzige Haus, was von vorne bis hinten komplett erhalten ist. Also hier ist nichts eingefallen oder abgerissen worden. Es ist komplett erhalten.
Und wie kann man das erklären, dass dieser Brand, dieser Stadtbrand, der ja wirklich alles erwischt hat, dass der hier so halbwegs vorbeiging an diesem?
Also man sagt, das ist ein Brand, der durch ein Unwetter entstanden ist und dass Cottbus zu der Zeit ca. 330 Häuser hatte. Und man hat danach 5 bis 8 gehabt, die völlig unversehrt waren. Die anderen sind alle ab- und ausgebrannt. Und wir sind ausgebrannt. Also Gewölbe, Grundmauern, alles noch da, aber alles, was innen drin war, ist weg gewesen.
Stimmt es, dass ursprünglich mal angedacht war, das Museum mit einer öffentlichen Apotheke zu kombinieren?
Es ist 89 eröffnet worden als Apotheke mit rezeptfreien Arzneimitteln, Tee und Homöopathie. Als Betriebsteil der Adlerapotheke, das war ja möglich. Wir waren sowieso keine Eigenständige, wir waren immer Betriebsteil Adlerapotheke nebenan. Und das ist dann mit der Wende natürlich erledigt gewesen.
Das passte dann eben nicht mehr zu diesem System. Der Umbau war von 84 bis 89. Ich nehme an, da ist komplett alles neu renoviert. Ja,
alles.
Okay. Sie haben schon beantwortet, weitere Apothekenmuseen in der DDR-Zeit sind Ihnen nicht bekannt oder gab es einfach nicht?
Also nicht, sag ich mal, groß bekannt. Vielleicht gab es kleine Sammlungen schon, aber nicht so als öffentliches.
Ja, in dieser Größenordnung. Am 1. Juni war es dann 1989 soweit und es gab den Namen Niederlausitzer Apothekenmuseum. Das klingt für mich erstmal wie ein Widerspruch, weil es ist eine überregionale Besonderheit und dann setzt man aber trotzdem den Schwerpunkt auf das Lokale. Sicherlich einfach auch, weil eben vor Ort die Apothekerinnen und Apotheker dafür gesorgt haben, dass man so viel zum Ausstellen hatte, oder?
Ja, also der Sinn oder der Gedanke dabei war, dass die Sammlungsstücke zum fast kompletten Teil aus der Niederlausitz stammen, aus Apotheken der Niederlausitz. Und das war einfach der lokale Name, es war für Bezirk Cottbus gedacht, sage ich mal. Und dann gab es ja das Deutsche in Heidelberg und dann kam das Leipziger. Und dann wurde irgendwo gesagt, Moment, wir müssen hier mal überlegen, wo ist die Niederlausitz, wer weiß das überhaupt? Und da gab es dann 2002 die Umbenennung in Brandenburgisches
Apothekenmuseum. Ja. Ist was über den 1. Juni bekannt? Gab es ja großen Staatsbesuch. Wie die Eröffnungsveranstaltung, wie muss ich mir die vorstellen?
Naja, da sind dann schon, ich glaube, also aus Berlin ist man auch angereist und natürlich Bezirksapotheker, Ärzte, Kreisapotheker. Da wurde ein erster Rundgang gemacht und das Museum ist also von der Größe her nicht mit heute zu vergleichen. Es waren sehr viel weniger Räume zum Anfang, die dann erst befüllt worden sind bis in die 1995er Jahre und die DDR-Apotheke kam ja erst 2005 dazu.
Klar, zu dem Zeitpunkt hatte man ja da auch nicht den Fokus entsprechend, aber dieser ganze Wendeumbruch, der ja für vielen Sorgen bereitet hat, auf jeden Fall immer mit Unsicherheiten, natürlich auch mit Chancen verbunden war, der ist doch bestimmt auch nicht spurlos an diesem Museum vorbeigegangen.
Nein, also hier haben zu DDR-Zeiten viel mehr Leute gearbeitet und dann ist das ganze Ensemble an die Stadt gefallen sozusagen, weil es keinen privaten Besitzer gab. Zum Glück, sagen wir vielleicht auch, der das wiederhaben wollte. Und die Stadt hat dann 2 Jahre ABM-Maßnahmen gegeben. Und dann hat sie gesagt, ein drittes Jahr geht nicht, dann müssen wir die anstellen, wir können uns das nicht leisten. Und daraus ist dann die Sache mit dem Verein im Endeffekt hervorgegangen.
Können Sie kurz erklären, dieser Förderverein 1994, glaube ich, gegründet. Wer engagiert sich dort? Es ist ein Verein letztendlich, wo Sie angestellt sind, also um dem auch eine Struktur zu geben, ein Inhaber für das Apothekenmuseum. Wer ist da so drin? Wie kann ich mich dort engagieren? Was ist der Förderverein?
Also es gab die Überlegung, diese Apotheke an einen Apotheker zu verpachten 1993 oder diesen Verein zu gründen. Und wenn jemand hier eine offizielle Apotheke aufgemacht hätte, wäre das Museum so in den Hintergrund gedrängt worden. Das fiel dann nicht mehr oder stand nicht mehr auf dem Plan. Und der Verein, das sind Apotheker hier aus Cottbus, der Begründer des Hauses Apotheker, die hier um uns herum sind, der ehemalige Bezirksapotheker, sie sind alle sofort Mitglied geworden. Und der Verein hat zwischen 120 und 150 Mitgliedern, je nachdem, wie die Lage gerade ist. Und solange dieser Verein das Museum betreibt, gilt auch dieser Vertrag mit der Stadt noch. Also es ist wichtig, dass der Verein da ist. Und es sind Großhändler, die teilweise mit in diesem Verein unterstützen. Es sind auch Kammern Mitglied im Verein. Und wie gesagt, die vielen Sponsoren, sage ich mal, die haben bis jetzt dazu beigetragen, dass wir noch da sind. Denn von den normalen Einnahmen, die wir hier haben, könnten wir nicht leben.
Das heißt, wer ein Herz für die Pharmaziehistorie hat, wer ein Herz für ein Apothekenmuseum hat, was ein Besonderes ist, kann sich im Förderverein immer engagieren und kann sie dort unterstützen.
Der könnte erstmal gerne Mitglied werden im Förderverein und das kann man hier bei uns anfragen. Das ist auch auf unserer Homepage zu sehen, dass man da einen Antrag stellen kann. Das würde uns auf jeden Fall schon weiterhelfen, denn je mehr Mitglieder man hat, umso interessanter ist ja dann auch das Ganze nach außen.
Ja, also ich packe die Links auf die Homepage auf jeden Fall in die Sendungsnotizen, sodass man dort die weiteren Informationen finden kann. 2002, wir haben es schon angesprochen, der neue Name und der Grund, das haben Sie, glaube ich, schon erklärt, ist einfach, dass man sagt, Niederlausitz, das ergibt nicht sofort ein Bild. Mit Brandenburg haben wir ein ganzes Bundesland hinter uns, was das letztendlich unterstützt. Wie groß ist das Museum von der Fläche her?
Also man kann das schlecht sagen, weil sich das über 4 Häuser und mehrere Etagen erstreckt. Es werden schon über 400 Quadratmeter sein.
Das ist schon sehr groß. Wie kann ich denn, also gibt es auf der Internetseite auch Öffnungszeiten? Also die Hörerin und der Hörer, der sagt, ich will jetzt mal vorbeigucken. Wie funktioniert das? Wo finde ich? Wie kann ich hier das Museum mir anschauen?
Ja, also das Museum ist eben so aufgebaut, dass wir in die Räume rein können, hinter den Tisch und in die Rezeptur gucken und deswegen kann man uns nur mit einer Führung besichtigen und die Führungszeiten sind offiziell in der Homepage angegeben, unter der Woche immer Dienstag bis Freitag um 11 und um 14 Uhr, Wochenende 14 und 15 Uhr, aber Sie können auch mit uns eigene Zeiten ausmachen. Es ist immer sinnvoller, kurz einmal durchzurufen oder eine Mail zu schreiben, dass Sie kommen möchten. Zeitlich müssen Sie mindestens 1,5 Stunden einplanen. Wenn Fragen gestellt werden, kann es auch noch etwas länger dauern.
Ja, ich denke aber, das ist, die Zeit vergeht hier so schnell, wenn man so viel zu sehen hat. Nun haben Sie ja sicherlich schon hunderte, tausende Führungen gemacht. Was sind so die Eindrücke, die ja Gäste so hier bekommen oder was sind die Reaktionen, die da gespiegelt werden, die Ihnen in Erinnerung geblieben sind?
Dass der Beruf eigentlich was Tolles ist, sage ich mal, weil sie ihn ja nur kennen vor dem Handverkaufstisch, sage ich mal. Die Gerüche, die es heute nicht mehr gibt. Eine Apotheke riecht heute nicht mehr. Wenn Sie uns besuchen kommen, können Sie im Hinterhaus noch die DDR-Apotheke riechen. Und da gibt es entweder die Möglichkeit der Älteren, die sagen, ah, wie früher. Oder die Jüngeren sagen, hier stinkt's. Die kennen den Geruch nicht, das sind die B-Vitamine, nicht gut verschlossene Verpackungen. Aber da ist für ein paar Minuten noch der Geruch aus DDR-Zeiten da. Und auch die Kräuter- und Giftkammer, das sind Gerüche, die man heute nicht mehr hat. Das spielt eine große Rolle. Und einfach mal tiefer in diesen Beruf reingucken können, als normal, als Patient jetzt sozusagen.
Kann man sagen, dass Sie fast ja auch so ein bisschen, ja, ich will es nicht ganz so hochringen, aber berufspolitische Arbeit machen dahingehend, dass Sie tatsächlich den Besucherinnen und Besuchern so ein bisschen Apotheker und Apothekerberuf näher bringen und vielleicht das ein oder andere Missverständnis auch auflösen?
Das versuchen wir zumindest, ja. Also es ist, wie gesagt, es kommen jetzt nicht alle mit irgendwie schlechter Meinung hier zu uns rein, aber im Gespräch in dieser Zeit ergibt sich das manchmal und wir geben unser Bestes, das, sage ich mal, ordentlich wieder gerade zu rücken, wenn es in Schieflage ist. Aber ich glaube, die Leute sind erstaunt, was ein Apotheker alles noch kann und machen muss, was sie so nicht sehen. Wenn sie das Rezept jetzt abgeben oder ihre Tabletten kaufen, dann sieht es aus wie ein Verkäufer und das ist es aber nicht. Und darum geht es hier auch, dass man sieht, was noch alles dazugehört.
Wenn Sie Ihre Gäste so clustern würden, wer ist der typische Besucher bzw. die typische Besucherin? Ist das eher die Apothekerin, der Pharmazie zu Student, sind das Patientinnen und Patienten? Wer hier vorrangig in diesem Museum ist oder ist das einfach durcheinander?
Es ist wirklich durcheinander. Wir fragen immer zum Beginn, wer aus der Apotheke ist, damit man einfach sich ein bisschen auch einstellen kann. Die wollen ja dann auch manchmal selber berichten oder sollen auch selber berichten, wie es heutzutage ist. Oder es sind Ältere, die haben Pillen gemacht, dann können die das erklären, dann brauchen wir das nicht machen. Also Apotheker sind natürlich dabei, aber jetzt nicht nur. Also wir haben viele Touristen, alles Mögliche. Wir haben auch Schulklassen hier und wir haben Schulklassen, die Geschichte, Stadtgeschichte machen wollen, welche, die wollen Chemie machen. Letztens hatten wir mal wieder eine Lateinklasse hier, die sehen wollte, dass Latein noch sinnvoll ist fürs Studium später oder auch für ihre Arbeit. Also das ist wirklich bunt gefächert.
Wenn sich jemand in der Schule entscheiden muss zwischen Zweitfremdsprache Latein oder Französisch, was würden Sie empfehlen?
Wenn er Pharmazie studieren möchte, Medizin oder Jura, dann schon Latein, wenn es angeboten wird. Wobei ich jetzt nicht mehr über den Unterricht informiert bin. Es hieß immer früher, es ist einfacher, wenn man nicht zum Beginn des Studiums auch noch eine neue Sprache lernen muss.
Ich habe gelesen, dass es einen Teeverkauf gibt und dass es wohl auch einen Kräuterlikör gäbe. Stimmt das?
Wir haben unten einen Kräuterverkauf, wo man noch verschiedene Teesorten erwerben kann. Ein Schlager ist natürlich der Cottbuser Sauwettertee, aber auch die Quelle des Glücks oder griechischer Bergtee. Und wir haben einen Kräuterlikör hier, eine Hausmarke, der heißt Dr. Knemianders Magenlikör. Das ist der Name des ersten Apothekers 1573. Und das Rezept ist schon etwas älter und es ist ein wohlschmeckender, lieblicher Likör geworden. Früher ist das ja ein Magenbitter gewesen, der wirklich sehr bitter geschmeckt hat, aber das kriegen sie heute nicht mehr so gemacht. Jeder Apotheker hatte ja sein Hausrezept und unser ist jetzt dieser Likör.
Das klingt ganz fantastisch. Dann habe ich noch gefunden, dass Sie auch für die Interessierten des geschriebenen Wortes etwas haben, eine Schriftenreihe. Was ist denn das? Also was gibt's da? Ist das immer themenspezifisch? Machen Sie das? Macht das der Förderverein? Oder wie entsteht so ein Buch oder so eine Broschüre in dieser Schriftenreihe?
Also die Schriftenreihe umfasst jetzt, glaube ich, 18 Hefte, ist auch auf unserer Homepage aufgeführt. Die hat alle unser Kustos herausgegeben. Da gehört wirklich pharmaziehistorisches Wissen dazu. Und das Schwierige an dieser Schriftenreihe ist, sie so zu machen, dass der Fachmann sagt, aha, richtig, und der Laie aber es auch lesen möchte und versteht. Und es sind immer verschiedene Themengebiete. Oft haben wir eine passende Ausstellung dazu gemacht, eine Sonderausstellung, zum Beispiel Opium, Fluch und Segen oder Alkohol in der Apotheke, Grafik in der Apotheke, die Gifte allgemein. Also es gibt für viele Sachen eine kurze Broschüre. Die letzte ist das Vademecum und die ist etwas dicker und da ist die gesamte Apothekengeschichte beschrieben. Und das muss man sehr, sehr langsam lesen, weil da ist so viel Info drin. Das wird auch wahrscheinlich die letzte sein, weil er wird keine mehr herausgeben und bis jetzt kann das keiner.
Die Übersicht gibt es, glaube ich, auf der Internetseite und da steht auch, was noch verfügbar ist und was nicht mehr verfügbar. Manche sind schon ausverkauft. Sie haben schon angesprochen, das Museum fällt auch dadurch auf, dass es jedes Jahr, also im Positiven, weil regelmäßig es dazu auch Presseartikel gibt, dass es Sonderausstellungen gibt. Was ist der Hintergrund? Muss man als Museum, um im Gespräch zu bleiben, immer mal was Neues zu haben? Oder wie kam es dazu, dass Sie gesagt haben, wir bieten immer noch so ein besonderes Thema?
Also das, in dem Sinne ist das schon hier wichtig, weil die anderen Räume sind ja feststehend. Und wer einmal hier war, sagt, das habe ich ja irgendwo schon mal gesehen. Es erzählt jeder was anderes in diesem Raum, aber trotzdem, der Raum bleibt der gleiche. Und deswegen gibt es diese Wechselausstellung, die sich entwickelt hat in den vielen Jahren zur Sonderausstellung, die man buchen kann. Und indem man dort sich auch eine bis anderthalb Stunde aufhält, ganz normal wie bei der Führung, aber es nur um ein spezielles Thema geht. Und das Interessante ist, wir gestalten diese Ausstellung immer und die Besucher fragen dann immer, wo das alles her ist, was da drin steht. Und wir sagen dann immer, das steht im Museum, aber sie sehen das sonst nicht. Man guckt nur gezielt drauf, wenn das in so einer Ausstellung ist. Also wir kaufen da nicht irgendwelche Gegenstände und alles Mögliche, sondern es wird aus dem Haus zusammengetragen zu einem bestimmten Thema.
Wer entscheidet über so ein neues Thema? Das entscheiden Sie nach...
Was einem so einfällt, nach der Broschüre zum Beispiel auch. Also es ist, wir haben so viele verschiedene Themen schon gehabt. Wir hatten Agatha Christie und ihre Mordgifte. Da sind die ganzen Agatha Christie-Fans gekommen und haben geguckt, ob wir das richtig machen. Wir haben aber die Gift erklärt und nicht die Bücher. Und die, damit hatten die sich noch nicht befasst. Also das hat sehr gut funktioniert. Dann haben wir einmal mit Kulturland Brandenburg Fontane gemacht. Das war mega, aber es war auch sehr anstrengend.
Weil?
Na, diese ganze Öffentlichkeitsarbeit und das sind wir nicht gewöhnt. Wir machen immer so hier für uns irgendwie alleine diese Ausstellung und jetzt war das also hier mit Geldern und Anträgen und Besuchen und Interviews und weiß ich. Also es war ungewohnt, sage ich mal, für uns. Dann hatten wir zum Beispiel mal die Homöopathie als Thema. Das war auch hochinteressant, weil die Gegner und die Befürworter haben sich dann in den Führungen wortmäßig duelliert, das war auch recht interessant.
Ja, aber gut, ist, wenn man im Gespräch darüber bleibt, finde ich. Und das ist ja wunderbar. Also Sie haben sehr, sehr viele jedes Jahr aktuell. Was ist aktuell die Sonderausstellung?
Aktuell ist Hexenkräuter, Zauberpflanzen, die Geschichte der heilenden Frauen. Und es ist nicht jetzt irgendwie so ein hochfachliches Thema, sondern wirklich für jedermann geeignet, nicht?
Und das ist ja auch völlig in Ordnung, wenn Sie, wie Sie beschreiben, auch weil ja eben die Gäste und Gästinnen ganz unterschiedlicher Menschen, ganz unterschiedliche Wege gegangen sind und alle wollen Sie letztendlich ansprechen. Ich habe auch einmal Grafik in der Apotheke gefunden, 2013. Was ist
das? Ja, also da hatte ich auch gedacht, oh, was wird das werden? Das ist also auch eine unserer Broschüren und Sie glauben gar nicht, wie viel Grafik in der Apotheke früher eine Rolle gespielt hat. Das fängt an also mit den ganz normalen Heilkräuterbüchern von Hieronymus Bock oder Leonhard Fuchs mit diesen Holzschnitzarbeiten. Es geht über Etikettengestaltung, die früher ein Kunstwerk gewesen sind, wo wir heute einen Drucker haben, der die ausdruckt, um Tüten für Tee, für Pulver, die Flaschengestaltung, die Anbindesignaturen, Ex Libris von Apothekern, diese Buchzeichen und so. Also das war tatsächlich auch eine große Ausstellung geworden. Da war ich selber vorher gar nicht so sicher, aber die hat auch sehr gut funktioniert.
Und wer wissen will, was aktuell oder demnächst das Thema ist, auch hier wieder der Hinweis auf die Internetseite. Dort haben Sie das immer, beschreiben auch in entsprechenden Text. Ich will trotzdem, weil es eben auch ja ein zentrales Element des Museums ist, man muss immer ein bisschen aufpassen bei dem Thema DDR, dass das nicht zu überromantisiert wird. Aber es ist wichtig, hier einfach zu erklären, wie es war, um dann eben auch falsche Dinge gegebenenfalls zu verhindern. Sie haben diese DDR aufgeziehen. Vielleicht nochmal so einen Blick in die Versorgung zu Zeiten der DDR. Was sind so die maßgeblichen Unterschiede zu heute oder was war anders? Ohne das jetzt in die Kategorie besser und schlechter. Vielleicht so ganz kurz aus Ihrer Sicht die Arzneimittelversorgung in der DDR.
Es ist interessant, weil wir hatten jetzt mehrere Anfragen dazu. Der eine will einen Roman über diese Zeit schreiben, der andere eine Doktorarbeit. Das ist jetzt im Moment gefragt. Ich habe selber 1978 angefangen, den Apothekenfacharbeiter zu machen. Also ab dieser Zeit kann ich persönlich was dazu sagen. Die Einrichtung, die wir hinten haben, stammt aus Ferbelin. Das ist eine typische 60er, 70er Jahre Einrichtung. Und wir haben etwas über 700 DDR-Arzneimittel, die wir dort nach Nachweislisten sortiert zeigen. Denn in jeder DDR-Apotheke waren die Medikamente so sortiert, sodass man immer wusste, wo was liegt. Und das Besondere daran ist, dass es also ab meiner Zeit dann keinerlei Werbung mit Arzneimitteln gab. Das war verboten. Es gab auch keine Drogerieartikel in der Apotheke. Das hat man getrennt, bis auf ein paar kleine Kleinigkeiten. Und was natürlich der Unterschied zu heute ist, auch das sind die Warenlieferungen, die in Lkw-Form teilweise gekommen sind. Man hat einmal in der Woche mit einem Lkw Ware bekommen, hat im Sommer zum Beispiel hier in Cottbus ein Grippesortiment ausgeliefert, was man im Keller gelagert hat, um dann im Winter genügend davon zu haben. Grundsubstanzen, Chemikalien sind hier einmal im Monat geliefert worden. Dann wurde in einem zentralen Qualitätssicherungslabor die Qualität untersucht und dann wurde das erst freigegeben. Die haben auch ständig Kontrollen gemacht in den Apotheken. Also es hatte nicht jede Apotheke ihr Untersuchungslabor. Das hat man hier zentralisiert in Cottbus. Und wenn etwas nicht lieferbar war, lief die Eigenproduktion an. Dann wurden die Zäpfchen hergestellt oder die Tabletten gepresst. Dazu gab es eine Abteilung Herstellung in Cottbus, die das für alle Cottbuser Apotheken gemacht hat. Und das zeigen wir also auch in den Räumen an Gerätschaften, dass man das so gelöst hat. Und das passte natürlich wieder in die heutige Zeit, wenn man sagt, die Fiebersäfte sind nicht lieferbar oder ich weiß nicht, irgendwie soll jetzt Kochsalzlösung nicht lieferbar sein. Das fragen die Leute auch, warum das nicht geht. Und wir treffen immer wieder auf Apotheker mehr aus dem Westlichen, die sagen, wieso haben wir keine Schwierigkeiten, machen wir. Aber häufig eben eher so, wir wissen nicht, wie wir das lösen sollen, das Problem.
Und das ist wieder so ein Punkt, wo ich sage, dieser Vergleich zur DDR bei den Lieferengpässen trifft nicht ganz, doch eigentlich nicht ganz zu, weil es doch, wenn das in den DDR-Zeiten diese Lieferengpässe waren, da war es ein Mangel und der war häufig voraussehbar, dass das und das passiert. Ja. Und dann konnte man eben sich darauf einstellen. Deswegen ist dieser Vergleich, der häufig so ein bisschen politischen Aussagen gibt, nicht ganz korrekt,
nicht,
oder?
Nicht ganz korrekt vielleicht, ja. Also es gibt zum Beispiel, wenn jetzt Spalttabletten nicht lieferbar waren, dann wusste man das, weil die Ware nicht kam und dann hatte man ja einen großen Vorrat im Lager, dann hieß es nur noch 2 Packungen pro Patient und dann nur noch 1 Packung. Und dann irgendwann kam die Ersatzproduktion oder es ist wieder lieferbar gewesen. Und es gab natürlich Artikel, die ewig nicht lieferbar waren, wo man drauf gewartet hat. Da gibt es immer diese Turivitalpulver, so Art Migränepulver, die sind nie lieferbar gewesen. Ja, also da musste man lange drauf warten. Aber sonst hat man das versucht zu klären. Und das Wichtige ist ja vielleicht auch noch, dass in der DDR dieser Grundsatz galt, ein Wirkstoff, ein Medikament, ein Hersteller. Und dieser Hersteller hat eben so geliefert, wie er konnte, sage ich mal. Und wir hatten 2.500 plus minus, kann ich jetzt nicht genau sagen, verschiedene Sachen. Das ist natürlich etwas zu wenig. Aber was wir heute haben, ist eben auch nicht so
optimal.
Wir haben mal geguckt, 100.314 Sachen könnte man vorrätig haben.
Was wir heute diskutieren, ist häufig das Verhältnis Ärztin-Apothekerin, Arzt-Apotheker. Im Rückblick, wie können Sie das zu DDR-Zeiten beschreiben? Haben die Professionen gut miteinander zusammengearbeitet?
Ach, ich denke schon. Also das ist mehr, sage ich mal, Sache der Leitung gewesen. Das haben wir jetzt nicht gemacht, aber ich denke, da gab es keine großen Probleme. Die haben natürlich Bezirksarzt, Bezirksapotheker oder Kreisarzt, Kreisapotheker sich schon abgesprochen, wenn etwas war. Und wir hatten lediglich den Kontakt, wenn mal auf dem Rezept was nachgefragt werden musste oder so. Also ich denke, der war im normalen Bereich.
Zweimal habe ich gefunden, dass das Museum in Filmen eine Rolle gespielt hat. Ich weiß nicht, ob ich da vollständig bin. Stimmt es? Und in welchen Filmen kann ich denn das Apothekenmuseum oder vielleicht Objekte wiederfinden?
Also wir haben in mehreren Filmen und auch in Produktionen mitgespielt, in Terra X zum Beispiel. Es ist Deutschlands große Clans, die 4711-Story, die ist also hier speziell gedreht worden im Haus. War sehr lustig, weil wir sind eigentlich ein Farina-Haus. Farina ist ja das Urparfüm, die weltweit erste verkaufte Marke aus Köln und 4711 ist ja 90 Jahre jünger, aber in Deutschland kennt jeder 4711 und kaum jemand Farina. Das spielt also hier auch bei der Führung eine Rolle. Und die fragten also an, ob sie hier drehen dürfen. Und wir haben das dann mit dem Haus Farina abgesprochen. Wir durften. War hochinteressant. Einen Tag Dreharbeiten mit 57 Leuten. Alle vier Häuser belegt, von vorne bis hinten. Und wenn man uns kennt, weiß man, welche Szenen hier gedreht worden sind. Dann haben wir mitgespielt als Packung, als Arzneipackung im Leben der anderen.
Oscar-prämierter Film,
Oscar-prämierter Film. Als das kam, dass der einen Oscar kriegt, haben wir gedacht, das haben wir doch schon mal gehört. Wir haben zu Anfangszeiten, also in den 90er Jahren, eine Packung Aponeuron per Post geschickt. Eine volle Packung Aponeuron, das durfte man heute gar nicht mehr. Und Faust Hahn, weil die Martina Gedig, die wird als IM verhaftet, weil sie dieses Art Wegamin früh nimmt, um wach zu werden, und Faust Hahn abend zum Schlafen, und daraufhin wird sie verhaftet. Und die Packung geht also zwei, dreimal über den Bildschirm. Man muss schon wissen, dass sie mitspielt. Und vielleicht noch ein letztes, was ich immer sehr gerne auch hinten in der Apotheke erzähle, in dem Film Ballon von Bulli Herbig. Meistens wird er zum 3. Oktober gezeigt. Da geht es ja um diese Ballonflucht. Und also unbedingt diese Verfilmung angucken, nicht die andere. Die hat das so gut gemacht. Die verliert ja eine Packung Schilddrüsentabletten und eine Packung Gravistatpille. Und aufgrund der Chargennummer kommen sie in den VDs, in den Versorgungsdepots in Thüringen, immer näher an die Apotheke ran und finden dann in der Apotheke den Namen der Patientin. Und man weiß ja, dass sie es beim zweiten Mal schaffen. Aber der Film ist so spannend gemacht, dass man wirklich bis zum Schluss sitzt, weil sie kommen ihnen immer näher, und da spielen diese beiden Packungen und Rezepte und Bücher eine Rolle, die wir da ausgeliehen haben.
Na, das ist ja unfassbar. Dann sind sie, haben sie da ja eine große Rolle, beziehungsweise greift man gern offensichtlich auf sie zurück, eben aufgrund ihrer umfassenden Objekte und natürlich ihrer Kompetenz. Das Thema Apothekenmuseum. Wikipedia listet aktuell 47 Apothekenmuseen auf. Darunter, glaube ich, gibt's auch viele Sammlungen, also die dann eben teilweise auch mal entstanden sind, wo eine Apotheke wirklich schon sehr lange existiert und man nicht so richtig wusste, wohin so. Wie beobachten Sie denn diese Entwicklungen so? Also man kann ja sagen, gut, wenn überall was sichtbar ist, wie Sie es ja auch beschrieben haben, was Apothekerinnen und Apotheker leisten, auf der anderen Art gibt es halt keinen so richtigen Schutz für den Begriff Museum, ne? Also in solchen Sachen. Das ist halt schwierig. Wissen Sie, wie, also ich habe 47 Apothekenmuseum gesehen und dachte, ich weiß nicht, ob das überall funktioniert, wirklich auch die Qualität der Betreuung sicherzustellen, weil ein Museum lebt ja nur durch Expertise auch.
Naja, 2001 ist Heidelberg, das Deutsche Apothekenmuseum, das erste Mal hier bei uns gewesen. Wir hatten die schon ein paar Mal besucht, und aus diesem Besuch ist hervorgegangen eine Arbeitsgemeinschaft der Apothekenmuseen im deutschsprachigen Raum. Und die Gruppe wird also immer größer. Und da sind Apothekenmuseen und diese Sammlungen dabei. Wie gesagt, das Thüringische ist ja ein Apothekenmuseum, was aus der Sammlung Dörries entstanden ist. Ich finde das nicht schlecht, dass diese Sammlung überhaupt erhalten ist und ausgestellt wird. Sonst wäre die weg. Ja, und wir haben das Sächsische in Leipzig. Wir haben in Schwan bei Rostock die Familie Borchwardt, die ein ganz kleines, feines Apothekenmuseum haben. Und im Grunde genommen sind diese Sammlungen öfter, wie Sie schon sagen, aus Apotheken hervorgegangen. Und wenn der Apotheker noch da ist und die Führungen dort auch macht, dann hat das schon was Positives auch. Aber es gibt vielleicht eben auch Sammlungen, wo man durchgeht und irgendwann liest man nicht mehr, und dann ist gut, das gibt es sicherlich auch. Aber wir treffen uns einmal im Jahr. Vor zwei Jahren sind alle hier in Cottbus gewesen, und dies Jahr ist es in München im Deutschen Museum. Die haben auch eine Gesundheitsausstellung mit einer historischen Apotheke, und da kommen wir immer zusammen. Da gibt es Fachvorträge. Das ist eigentlich wirklich sehr interessant, und das wurde hier mit Heidelberg und Leipzig zusammen ins Leben gerufen.
Und ist das im Prinzip nur in Anführungsstrichen ein Austausch, oder plant man dann gemeinsame Projekte? Wie muss ich mir so eine Zusammenarbeit vorstellen? Ist das einfach nur, dass überhaupt irgendein Kommunikationsweg, dass nicht jeder für sich das macht?
Also im Endeffekt hat Heidelberg den Hut auf. Das ist nun mal das Deutsche Apothekenmuseum, die Ältesten, die Größten. Und die organisieren das im Endeffekt. Und es geht wirklich darum, die Kontakte miteinander zu halten. Und es ist schon dieses und jenes daraus auch entstanden, dass jemand ein Ausstellungsstück mit hergibt zu einer Ausstellung, dass man fragen kann, haben Sie das? Oder man tauscht.
Bei so Sonderausstellungen zum Beispiel dann.
Also man tauscht zum Beispiel Krebsaugen gegen eine, jetzt komme ich nicht auf den Namen, zum Sammeln, die Büchse, jetzt komme ich nicht auf den Namen, jetzt ist weg. Man tauscht. Ja, also, aber es ist jetzt, also große Aktionen, man versucht jemandem zu helfen, der in Not ist. Dafür ist diese Arbeitsgemeinschaft da.
Nun hören diese Podcast-Episode mindestens Millionen Apothekerinnen, Apotheker und zukünftige Apothekerinnen, Apotheker. Wenn Sie als Gemeinschaft der Apothekenmuseum einen Wunsch hätten, der erfüllt würde, welcher wäre denn das?
Dass wir noch ganz lange da sind. Weil das, wenn man, wie gesagt, diesen Beruf mag und aus diesem Beruf kommt, dann macht das wirklich Spaß. Wir gehen ja in ein digitales Zeitalter und wir hören immer mehr, dass wir auch museal und veraltet sind, dass wir hier noch sprechen mit den Menschen. Heute hat man seine App auf dem Handy, einen Kopfhörer und spricht nicht mehr miteinander. Das irritiert uns ein bisschen. Aber wie gesagt, die Zeit schreitet voran. Mal sehen, was kommt. Wir sind hier überhaupt nicht digital in dem Sinne, weil man wirklich noch mit Menschen durchgeht und redet.
Was letztendlich auch der Kern des Berufs der Apothekerin
ist. Vielleicht, ja. Naja, jetzt haben wir ja das E-Rezept, das ist ja auch schon.
Das Rezept, aber dieses Gespräch. Also das
muss noch sein, ja.
Ich glaube, das ist unverzichtbar und das sollte auch ja direkt miteinander passieren. Frau Schiffner, wir haben es die ganze Zeit so ein bisschen umgangen. Wir müssen uns mal über Ihren Werdegang unterhalten. Sie haben gesagt, Sie haben als Fachapotheker, Facharbeiterin 1978 angefangen, aber es ging ja dann weiter, denn Sie sind ja Pharmazieingenieurin.
Ja, aber ich habe einen wirklich ganz langweiligen Arbeitslebenslauf. Ich habe 2 Jahre Lehre gemacht und ich hatte das große Glück, dass wir in Cottbus gleich anschließend ein Fernstudium machen konnten. Sonst hätte man nach Leipzig gehen müssen zum Studium.
Das konnte man als Fernstudium machen?
Ja, das wusste ich noch nicht. Das gab es dann eben in der Zeit schon als Fernstudium und die hatten zufällig einen Jahrgang aufgemacht und ich konnte gleich anschließend 4,5 Jahre hier Fernstudium machen und wir sind die ganze Zeit nebenbei schon arbeiten gegangen. Das war positiv für die ganze Entwicklung und dann war ich bis 1991 in der Adler-Apotheke. Adler-Löwen-Apotheke waren aber 2 Betriebsteile, also ich kannte das hier schon. Und dann muss ich mal sagen, der Herr Giersch ist mein Vater und dadurch war ich auch über das Museum schon informiert und wollte auch immer hierher kommen, aber es ging nicht. Mal war es noch nicht fertig, dann war keine Stelle frei und 1991 über eine ABM-Stelle bin ich dann hier reingekommen und seitdem hier.
Das heißt, Sie haben ja hier sehr jung angefangen. Nun ist Museum nicht sofort etwas, was junge Menschen begeistert. Man muss sie begeistern, das ist auch alles okay, war es Ihr Vater, haben Sie ein Faible für das Thema, so ein bisschen Geschichte, Historie, wo kommt das her? Also es gibt nicht so viele Menschen, die mit so einer Leidenschaft so ein Museum.
Na, es hat sicher schon ein bisschen, also ich sag mal nicht, dass ich das jetzt schon immer geliebt habe und zu Hause toll fand, aber ich habe es einfach mitbekommen und die DDR-Apotheke ist jetzt nicht museal, das will ich damit nicht sagen, aber das war noch enger, diese DDR-Zeit enger mit dem Älteren verbunden und jetzt kommt so eine neue Zeit und das weiß kaum noch jemand von den ganz Jungen und dadurch ist das irgendwo zur Leidenschaft geworden und weil es wie gesagt auch ein schöner Arbeitsplatz ist. Ich glaube, alle, die hier arbeiten, machen das mit Leidenschaft und wir haben Leute, die nicht vom Fach sind und hier Führung machen und wenn dann die Besucher zum Schluss fragen, sind sie auch Apotheker, dann ist das, finde ich, das größte Lob, weil sie sich das alles erst anlernen mussten hier. Und
wie viel arbeiten hier? Also wie groß ist die
Mannschaft? Wir sind jetzt noch zu viert. Wir waren eine ganze Zeit zu dritt gewesen, die festangestellt waren. Und dann haben wir 1, 2 Senioren, die hier immer mal aushelfen mit. Aber im Moment ist das finanzielle Problem so in den Vordergrund getreten. Wir haben eine PTA gefunden, eine junge PTA, die mal die Nachfolge vielleicht übernehmen würde, aber wir wissen nicht, wie wir sie weiterhin dann bezahlen können.
Dann lassen Sie uns da nochmal drüber reden, denn ich habe in Vorbereitung der Sendung einen Spendenaufruf auf der Internetseite. Tatsächlich hatte ich den vorher noch nicht gesehen. Was ist konkret der Hintergrund? Muss man sich Sorgen machen? Wie kann man helfen?
Also wir haben ja hier unten unseren kleinen Kräuterverkauf. Wir haben die Eintrittspreise für das Museum Und wir geben, das kennen auch einige Thüringer Apotheker, diesen Apothekenkalender heraus, der zu einem gewissen kleinen Prozentsatz dann zum Erhalt des Hauses beiträgt hier. Und wir haben das große Glück, dass die Großhändler helfen, uns die zu verteilen. Wenn die das nicht mehr machen, dann stirbt dieses Projekt auch, weil die Portokosten kann heute hier keiner mehr bezahlen. Das ist wirklich Wahnsinn. Und diesen Kalender gibt es seit 1997 und seit 2003 in der Form, wie wir ihn jetzt machen. Und der wird komplett hier im Haus gemacht, bildtechnisch und textmäßig. Und dann haben wir in Cottbus eine Druckerei, die das macht. Und jetzt sind wir gerade wieder in der Auslieferung. Und wir haben die höchste Zahl, die wir in Ostdeutschland anbieten konnten, waren 150.000. Und die letzten Jahre sind es dann immer etwas über 100.000 gewesen. Und dieses Jahr geht es also auch auf 90.000 runter, weil die Generation, die einen Kalender nimmt, um sich Daten einzutragen, wird natürlich auch weniger.
Wie erfahre ich das als Apothekerin oder Apotheker? Es gibt da einen festen Zeitpunkt, ich glaube Mitte des Jahres.
Also wir sind immer Anfang März verteilen wir diese Flyer, die werden auch teilweise von den Großhändlern so als Wannenauslieferung mitgegeben und man kann es, wie gesagt, jederzeit auf der Homepage sehen oder uns auch anrufen und wir schicken dann Ansichtsexemplare zu und dieses Bestellformular und dann kann man sich zwischen drei Formen entscheiden, Querformat, Hochformat und Postkartenkalender, aber inhaltlich überall das Gleiche.
Wer sie jetzt sagt, er hört die Episode und möchte sie jetzt unterstützen. Wir haben schon gesagt, es gibt die Möglichkeit, im Förderverein aktiv zu werden. Es gibt die Möglichkeit, hier das Museum zu besuchen. Es gibt die Möglichkeit, einen Kalender. Kann man sonst irgendwo demonstrieren gehen? Was muss denn passieren?
Na, demonstrieren ist sicher vielleicht nicht so zu empfehlen. Wie gesagt, es gibt jährlich einen Spendenaufruf, den die Landesapothekerkammer Brandenburg mit unterstützt, der bis jetzt immer gut funktioniert hat. Wir wissen um die Lage der Apotheken jetzt und er funktioniert dies ja überhaupt nicht. Und das ist etwas, was uns Sorge gemacht hat, weil wir an Gelder gehen müssen, die wir bis jetzt immer als Sicherheit hatten. Und deswegen haben wir auch hier in Cottbus mit der Stadt jetzt Verhandlungen aufgenommen und gesagt, wir brauchen Unterstützung und alles, was es hier gibt, Struktur, Wandel, Kredite und so weiter, das ist immer an Projekte gebunden. Also sie müssen etwas kaufen, etwas bauen, etwas neu gestalten und wir brauchen aber Personalkosten, um das weiter so zu betreiben. Und das ist das Problem.
Und da gibt es auch Gespräche, also Kammer ist da, glaube ich, sehr aktiv.
Kammer ist sehr aktiv, Verband ist sehr aktiv.
Wunderbar.
Und wie gesagt, auch die Kammer Thüringen ist, nein, das muss man sagen, weil das machen nicht alle. Wir haben 2002 mal also einen Rundruf, da ging es uns schon mal etwas schlechter, an alle gemacht und da kam auch einmal was, aber dann, sage ich mal, ein Freund des Hauses geblieben sind nicht viele, aber Kammer Thüringen gehört mit dazu.
Sie haben zum 30. Geburtstag des Museums von der Kammer Brandenburg die Hermann-Hager-Medaille bekommen, die höchste Auszeichnung, die die Apothekerschaft in Brandenburg verleihen hat. Ich nehme an, das war ein ganz besonderer Moment für Sie.
Ja, das war eine kleine Festveranstaltung, die wir sowieso gemacht haben. Und sie hat sowohl meinem Vater, dem Kustos des Hauses sozusagen, und mir das überreicht. Und ja, es war eine richtig schöne Würdigung der Arbeit, sage ich mal. Wir erfahren das hier, ich will nicht sagen jeden Tag, aber wenn man eine Führung macht und die Leute begeistert sind, sage ich mal, wir haben so einen schönen Arbeitsplatz, wir können den Leuten eine Freude machen und den Tag verschönen, sage ich mal. Und wenn das funktioniert, ist das ja auch schon Dankeschön. Aber so diese Medaille war schon nochmal eine Anerkennung, sage ich mal.
Neben der Medaille gibt's, ich habe schon mitbekommen, dass Sie sagen, das Digitale fürs Museum, das ist nicht meine Nummer eins, aber es spielt eben eine Rolle. Und wenn man sich im Internet durchsucht, wie so die Nutzerinnen und Nutzer des Apothekenmuseums bewerten, dann findet man dort nur Komplimente und ganz wunderbares Feedback. Nehmen Sie diese Wertschätzung wahr oder kriegen Sie das nicht so mit, dass auch außerhalb sehr, sehr positiv über das, was Sie hier leisten, gesprochen wird?
Also wir kriegen es seit ein paar Jahren mit. Wir hatten früher auch noch eine ganz einfache Homepage und fertig. Das ist jetzt ein bisschen besser gemacht worden. Der Auftritt insgesamt, es sind neue Flyer gemacht worden, aber es, wie gesagt, es darf immer alles nichts kosten und wir haben ein ganz großes Glück. Wir haben ja einen ehrenamtlichen ein Mitglied im Förderverein, der macht uns das so wunderbar. Das könnte man gar nicht finanzieren, sage ich mal. Und dadurch bekommen wir auch seit 2-3 Jahren diese Rückmeldungen über Rezensionen, sage ich mal. Sonst hätten wir das gar nicht gemerkt, nein. Weil die Zeit fehlt einfach da zu sagen, jetzt gucke ich mal, was die gesagt haben. Was uns auffällt, die machen alle immer ein Haus von der Fassade.
Ein Foto.
Ist klar, das stellen sie. Und es ist immer schlechtes Wetter. Sieht immer ganz, ganz grau und all aus. So ist es gar nicht. Das ist uns aufgefallen. Nein, aber da freuen wir uns natürlich auch drüber. Und wie gesagt, viele bestellen dann diese Teesachen hier bei uns, die sie nicht bei sich bekommen. So eine bestimmten, ja, schönen Tees, die man jederzeit dann trinken kann.
Frau Schiffner, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns Ihr Museum vorgestellt haben. Ganz, ganz vielen Dank für Ihr unglaublich großes Engagement für die Pharmazie. Und ich kann den Hörerinnen und Hörern nur empfehlen, zunächst mal auf die Internetseite zu gucken und dann auf jeden Fall das Museum hier vor Ort besuchen. Das ist was ganz Einzigartiges und Besonderes. Die letzten Worte gehören Ihnen. Gibt es einen besonderen Wunsch, den Sie haben?
Dass uns die Leute weiter besuchen kommen und dass wir das irgendwie hier weiter betreiben können. Das ist wirklich uns wichtig.
Und ich bin ganz zuversichtlich, dass wir das schaffen werden, dass das im Apothekenmuseum auf jeden Fall eine Perspektive hat, weil jeder Berufsstand sollte eben auch seine Geschichte kennen und auch würdigen. Ganz, ganz vielen Dank, dass Sie das mit dieser Leidenschaft machen.
Dankeschön.